Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopie. Wir haben inzwischen die Folge 90 erreicht und ich fahre fort mit unserer losen Reihe Gespräche mit Legenden der Endoskopie in Deutschland. Und nachdem wir für die Folge 89 Annette Fritscher-Rahmens hatten, haben wir jetzt zu Gast einen weiteren renommierten Endoskopiker, der auch an einer maßgeblichen Entwicklung in der Endoskopie beteiligt war, und zwar Hans Seifert. Und wir reden über die Entwicklung der endoskopischen Nekrosektomie. Hans, grüß dich, schön, dass du mitmachst. Hallo.
Hallo Alex, Legenden der Endoskopie, das ist mir eine Ehre. Ich danke für die Einladung.
Naja, aber wir fangen vielleicht gleich mal an. Ich nenne es deswegen natürlich auch Legenden der Endoskopie, weil es man muss ja unter Strich schon sagen.
Weil ich schon so, ich bin ja auch schon alt.
Naja, das hast jetzt du gesagt letztendlich. Ja. Also du hast viel Erfahrung und fangen wir vielleicht gleich mal an. Arbeitest du immer noch, du endoskopierst noch, oder? Ist das richtig?
Ja, ich habe 80%, wie wir alle wissen. Man nimmt nicht 100%, weil man dann angreifbar wird, wenn man einfach nicht da ist. Ja, aber ich habe immer 80% und mache sehr vieles.
Okay, und du machst weiterhin noch häufig endoskopische Drainagen, endoskopische Nekrosektomien, gehört immer noch zu deinem täglichen normalen Routinejob dazu?
Naja, ich würde sagen, da sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts. Ja. Mittlerweile ist es so sehr Standard geworden, dass wir, also für meinen Namen oder das Know-how, kaum noch Überweisungen bekommen. Schon noch aus der Umgebung, aber es ist weniger geworden. Früher war das sehr viel.
Verstehe, weil es inzwischen auch in der Breite einfach so angekommen ist.
Ja, klar.
Ja gut, dann fangen wir doch mal an mit Fall Nummer 1. Erzähl mal ein bisschen was über Fall Nummer 1. Wann war's und was war's und wie ging's aus?
Ja, also die Geschichte ist natürlich eine viel längere, die der interventionellen Endosonographie und Endoskopie, die mit Pseudozystenpunktionen und so, das ging seit den 90er Jahren los. So, und dann haben wir die Pseudozysten, die habe ich ständig auf der DGVS vorgestellt, es waren aber wirklich Pseudozysten. Mhm. Und die haben wir immer bekommen, auch von den Chirurgen. Damals war ich in Frankfurt an der Uni. Mhm. Und die erste Patientin war eine, ich schätze so 60-jährige Patientin, die multimorbide war und eine schwere biliäre Pankreatitis, glaube ich, hatte. Mhm. Das weiß man ja danach immer gar nicht so genau, was es war. Mhm. Der hatten wir uns angesehen und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir die schon punktiert hatten mit so einem Pigtail oder irgend sowas, was insuffizient war. Und dann kriegte sie eine intrakranielle Blutung und war auf der Intensivstation und war so krank. Und damals war das noch nicht so selbstverständlich, dass die Endoskopie diese Patienten sehen. Die war sozusagen eigentlich chirurgisch. Ja, die Chirurgen, die mit Professor Enke, das war ein Grand Seigneur sozusagen, aber kein aggressiver Chirurg. Ich kannte aus Eppendorf einen ganz anderen Stil. Und die Chirurgen in Frankfurt, die meinten, die seien nicht operabel. Aufgrund ihres allgemeinen Zustands. Die wurde immer schlechter. Und da ich ja ein bisschen chirurgisch geprägt bin, durch meine, ich war ja formal chirurgischer Oberarzt in Hamburg. Bei Sir Hendra.
Bei Sir Hendra, naja, gut,
Und hatte auch so einen Blick auf die, sozusagen, auf die Anatomie, die hinter der Wand liegt. Das hatte ich da eigentlich gelernt. Ja, da haben wir gesagt, okay, die muss man jetzt irgendwas machen, sonst stirbt die. Diese Nekrosen, erzähle ich gleich eine Geschichte noch dazu. Ich wusste von den Patienten, die ich behandelt hatte, dass riesige Pseudozysten mit bisschen Nekrosen eigentlich endoskopisch gut wurden. Damals war das noch nicht so klar, ob man jetzt nur trainieren oder spülen und trainieren muss, aber die sind eigentlich alle gut geworden. Und ich hatte eine Patientin, das war, glaube ich, auch noch eine private, die irgendwie ganz wichtig war, die war an sich erst gut geworden und dann wurde sie immer schlechter. Und dann habe ich gesagt, ich kriege das nicht hin. Ich wusste, dass dahinter so ein graues Zeug war, hinter dem Loch. Also für Endoskopiker, die wissen genau, wovon ich spreche. Da habe ich Itzbiki damals, da war der Chef da, dann habe ich den angerufen und habe gesagt, also die müsst ihr jetzt operieren. Ja. Was kein Problem war, die chirurgisch zu machen. Bin mit in OP gegangen und dann weiß ich noch ganz genau, wie Itzbiki sozusagen ein bisschen hohnlachend da stand mit dem dicksten OP-Sauger und in Hamburg heißt das Feudel. Also wie so ein Putzlappen, ein riesiges zusammenhängendes Nekrosepaket anhob aus dem Situs. Und sagte, Herr Seifert, glauben Sie, dass Sie das durch Ihre Pigtails oder so kriegen? Und ich dachte, habe ich natürlich nichts gesagt, habe gesagt, nee, aber ich habe mir so meine Gedanken gemacht und gedacht, ich muss nur das Fenster größer machen. Ja. Ich kriegte, dass das irgendwie dahinter so ein Zeug lag, wusste ich natürlich, aber wir haben es nicht, es war ein gewagter Schritt und bis dahin war das mit dem Pseudozysten auch dazu eine Geschichte schon so, dass ich nenne jetzt keinen Namen, die vorstellte, und wir hatten große Zahlen und auch dramatische Fälle, ja, dass bei der DGVS in der ersten Reihe sitzend einer der deutschen Gastroenterologie-Ordinarien sagte: Herr Seifert, das machen Sie doch nur, weil Sie es technisch können. Aber das war echt eine Beleidigung.
Ja.
Natürlich nicht viel gesagt. Das waren aber nur die Zysten. Und hier war es schon so, dass wir jetzt natürlich irgendwie auch vorsichtig waren.
Naja, ist ein Schritt weiter letztendlich. Ist ein Schritt über das Lumen hinweg
unterm
Strich. Ne? Genau.
Und bei der Patientin, das war so Mitte 99 oder so, da haben wir, und ich weiß, wir sage ich, Till Wehrmann war ich immer dabei. Stand sozusagen daneben. Wir haben gesagt, jetzt machen wir das auf. Wir müssen das Zeug da rausholen. Dann haben wir einen Ballon genommen, ich weiß nicht, 15 Millimeter oder irgendwas, groß, dick genug für ein Gastroskop und ein therapeutisches Gastroskop. Und die war deshalb ziemlich dramatisch, weil das wirklich sehr groß war. Die Bilder sind in dem ersten Lancet-Paper, das ich dann geschrieben habe, veröffentlicht. Und das habe ich selten danach nochmal gesehen. Vielleicht hatte die auch ein Divisum, das weiß ich nicht mehr. Die hatte zumindest, ich weiß nicht, ob Minor Major eine Pankreasdrainage. Also wir hatten die schon so irgendwie versucht hinzukriegen. Ich habe die Bilder noch vor Augen, dass wir die Höhle sehr schnell freigeräumt hatten, weil das schon lange gelaufen war und der ganze Eiter rauskam und dann die Nekrosen. Und dann sah ich den so ein Teflon-Stand, wie wir sie immer benutzen, von hinten.
Ah, ja.
Also Duodenalwand mit Loch, aber von der falschen Seite. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und ich muss auch sagen, ziemlich adrenalintreibend. Das war, hört sich jetzt so routinemäßig an. Das war es überhaupt nicht.
Naja,
war
klar, also, dass, wenn man das erste Mal, sag mal, bewusst ein Loch da reinmacht und dann in einer Gegend ist, die man ja so nicht kennt. Also das ist ja komplett neu, was wir da am Anfang zunächst gesehen haben.
Aber es war klar natürlich, was wir sehen.
Naja, aber trotzdem weißt du ja nicht, wo du bist. Ja,
und so. Du bist so im Retro-Perineum, siehst nach links, die manchmal, wenn es bei großen, die großen den Geingang. Und nach rechts, so nach rechts oben, siehst du den Milzchilus und die Gefäße und die pulsieren und manchmal auch die Aorta und dann denkt man, halt mal das schöne Finger davon.
Und der Fall ging aber gut aus dann letztendlich.
Die hat sich sehr gut erholt. Das war eine Türkin mit zwei sehr stämmigen Söhnen, wo ich dachte, auch ist besser, wenn das jetzt gut geht.
Ja.
Und da gibt es ein Bild, da haben sie mich gezwungen, die war ganz klein. Sie stand ganz klein neben mir, ihre großen Jungs neben mir und sie, und ich musste mich fotografieren lassen.
Ja,
und das haben sie mir dann noch irgendwie so gerahmt und in der Türkei so ein Foto geschenkt.
Sehr schön. Das war also Patientin Nummer eins. Und es ist ja häufig so, dass wenn der erste Fall gut geht, dann hat man ja so einen gewissen Rückenwind. Ja? Also dass man sagt, jetzt muss noch einer kommen und noch einer kommen. Und dann ist es aber auch irgendwann mal so, dass es dann mal so ein bisschen nicht so klappt. Ja? Wie war das denn bei dir dann? Wie ging es denn dann weiter? Hast du dann irgendwie diesen einen Fall dann auch so kommuniziert, dass dann auch ganz schnell andere dann auch drauf eingesprungen sind, die gesagt haben, oh, ich muss das jetzt auch machen? Oder hast du dann zunächst mal mit Till damals noch an so einer Serie gearbeitet, bevor ihr damit in die Öffentlichkeit gegangen seid?
Ja. Wie war das? Die richtige Frage, die auch zur Strategie natürlich, da kann man viel drüber reden. Und es gab dann noch einen Fall, der war unkompliziert, wir wussten aber, dass es geht jetzt. Und der dritte Fall, den habe ich auch immer in den Vorträgen gezeigt, war ein riesiger, kräftiger Kerl, schwerer Alkoholiker, so ein polnischer Arbeiter, man hat das Gefühl, er lebt im Wesentlichen von Wodka. Der hatte eine schwerste Pankreatitis und das habe ich auch nie wieder so gesehen, eine praktisch Vollwandnekrose der Magenhinterwand. Es sah aus wie des gesamten Magens. Der hat sich dann aber erholt, aber die Hinterwand blieb so gelb, wie so ein Fensterleder. Und er hat auch eine Milznekrose, das sieht man im Ultraschall, die sieht so ganz typisch aus mit so kleinen Luftbläschen. Und auch da, der war sehr schlecht. Auch da fanden die Chirurgen, dass das eher nichts zum Operieren war. Und wir haben die natürlich auch mal punktiert mit der Endosono. Es gab noch das dicke Pentax-Gerät mit dem großen Arbeitskanal, durch den man überhaupt 10 French kriegte. Vorher war das ja immer Akrobatik, zu wechseln. So das. Aber wir hatten ja jetzt so 10 French-Passage, da haben wir immerhin 10 French durchgekriegt, haben das gut fungiert und es war sofort zu sehen, durch diese Hinterwand, die riss dann auch ein, war das nicht adäquat. Und dann habe ich ein Nadelmesser genommen und diese ungefähr 5x5 Zentimeter, also die Magenhinterwand eigentlich rausgeschnitten, weil das sowieso total nekrotisch war. Wir haben ja sozusagen wissenschaftlich gedacht, auch eine Minisonde gemacht, die sieht, dass die Magenwandschichten nicht mehr da sind.
Ja,
das sieht man auch bei Laugenverätzung manchmal so. Da siehst du wirklich einfach nur noch eigentlich so eine Grenzschicht und nichts mehr. Gut, da habe ich es rausgeschnitten, freien Blick auf das Retroperitoneum. Da musste man jetzt nicht viel ausräumen, weil es einem sozusagen entgegenfiel. Und Blick auf die Milz, die haben wir dann mit einer Schlinge, mit inadäquaten Instrumenten, die eigentlich bis heute noch dafür inadäquat sind.
Immer noch ein Riesenproblem oft. Ja,
das ist auch so ein Thema. Ich habe immer die Hersteller angesprochen. Da haben die gesagt, wie viele Fälle haben sie? Dann habe ich gesagt, ja, bisher 5. Dann haben die mir so Folie gezeigt. Und ich habe gesagt, das ist doch die Zukunft. Aber das war nicht interessiert. Naja, dann haben wir die Milz resiziert. Das war einfach. weil es gar nicht blutete, bis der obere Milzpol kam und da fing es an zu bluten. Das wusste ich wieder aus meiner chirurgischen Erfahrung. Die Milz regeneriert sofort. Ja. Und wer mal mit Ratten gearbeitet hat, Leber und Milz, die nach ein paar Wochen sehen die aus wie neu. Aha, also das, man dachte auch, lass ein bisschen stehen. Ja. Und dann hatte ich dieses riesige Loch. Das sind alles so Anekdoten. Und der Kerl, der wusste gar nicht, das war wie nach einer Entbindung. Der sagte, ich stand da auf und dem ging es sofort natürlich gut, weil diese ganze septische riesige Herd weg war. Ja. Dann kam er zu mir und habe den immer kontrolliert und sagte, ich habe so Hunger, darf ich dir mal was essen? Und dann dachte ich, naja, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette sind da sowieso hinten drin, auch egal. Die habe ich gesagt, kein Problem. Und dann sagt er, ich habe nämlich auch schon gegessen. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich schon, weil ich das gekochte Ei da hinten gesehen habe. Und ich habe aber Itzbicki angerufen, mit dem ich ja guten Kontakt hatte noch nach Eppendorf. Und habe ihm gesagt, sag mal, ich habe mir überlegt, sozusagen Annette und wie irgendwie, das gab ja noch nichts, wie man kriege ich das Loch im Magen zu? Mit den Kleinen, mit dem Ballon, das wissen wir alle, die Löcher schließen sich schneller, als uns lieb ist. Da hilft der Axio-Stand, der hält es da laufen. Aber sonst ist das immer das Problem gewesen. Und hier war das aber so riesig, dass ich dachte jetzt, ich nehme jetzt PE-Schläuche, die hatte ich immer in meinem Schrank durch Nips zu Himmlers Bastelstube. Ich habe viele Sachen selber bauen können. Dann dachte ich, ich mache jetzt da irgendwie 10 PE-Schläuche durch, die steche ich da irgendwie in der Nadel durch oder so. Und dann nehme ich einen Gummi und einen anderen PE-Schlauch, der so ein bisschen macht da so eine Art Schiebeverschluss. Und habe ich ins Biki gesagt, wie kriege ich das noch zu? Er hat mich ausgelacht. Hat gesagt, vergiss es. Kannst du auch nicht operieren, ist alles infiziert, kannst auch keine Anastomosen machen. Das ist aber, das heilt sekundär. Mach einfach nichts. Und 3 Monate später zeige ich immer bei den Vorträgen, das war das sekundär geheilt. Haben wir auch gelernt. Bauchschuss kann auch so heilen, indem man sich nur hinlegt und hofft, dass es heilt.
Und sagen wir mal so, also das war dann Nummer 2 oder Nummer 3?
Das war Nummer 3.
Dann sprach es sich so, weil du es vorgestellt hast auf Kongressen.
Ja, das sprach sich, das weiß ich, ja, ich habe es auf Kongressen vorgestellt, 2000, das war ja kurz danach. Ja. Da habe ich, glaube bei der DGVS in Hamburg die Fälle vorgestellt. Und da hat er ich weiß nicht, ob ich sie erzählen soll, aber du kennst die Geschichte schon. Ich glaube, ich habe sie dir schon mal erzählt. Markus Büchler, die Chirurgen waren, also die... Nicht die normalen Chirurgen, auch nicht die Enkeltruppe in Frankfurt, auch die in Hamburg, die hatten das ja gesehen, die waren unsere Freunde. Ich habe auch gesagt, immer ganz offen gesagt, ich würde nichts davon machen, wenn der Chirurg mein Gegner ist.
Sind sie ja immer noch eigentlich, also inzwischen.
Aber nicht in der eigenen Klinik. Mit dem musst du sagen, wenn hier was schief geht, ich helfe euch, wenn ihr den Gang abschneidet und ihr helft mir, wenn es ein Problem gibt. Also eine Blutung oder irgendwas. Und das war aber natürlich in Deutschland mit den namhaften Pankreaschirurgen ganz anders. Die fanden, wir nehmen ihnen die Fälle weg. Wiederum, wenn ich aus der Schule plaudere, biografisch, ich war 2 Jahre Assistent in Ulm in der Endokrinologie. Da habe ich Peptid-Endokrinologie gemacht und nichts Endoskopisches. Da war aber Bega damals und ein berühmter Oberarzt namens Markus Büchler. Da gab es ja Open Packing, so eine Art Müllsack im Bauch. Ich meine, man muss einfach offen sagen. Und wir haben die Patienten eher in der Tendenz, wenn wir konnten, mit Volker Schussjahre, immer mein Oberarzt, den muss man als mein Mentor gewesen, der hat viel getan. Ohne den wäre die ganze Karriere anders gelaufen. Wir haben die Patienten manchmal versteckt, weil wir wussten, die OP-Letalität ist sehr hoch mit dem offenen Bauch.
Gibt es ja Daten, also die sind ja damals zu 50% war die, also bei einer schweren nekrotisierenden Pankreatitis, also ich habe selber auch mal nachgeguckt, die zeigt es auch immer nur in den Vorlesungen, Mortalität 50%.
Und Morbidität katastrophal.
Morbidität natürlich auch noch.
Und dann haben wir die Fälle gehabt. Du hast mich gefragt, wie wir das, weil das ist natürlich die kommunikationstechnisch, also es hat sich rumgesprochen und dann so Hanau und die Umgebung von Frankfurt, die wussten das. Auch so und wir haben ja Rhein-Main AG, also sozusagen die Locals. Die eigene Chirurgie in Frankfurt ist ja auch nicht klein, Nordwestkrankenhaus, die waren ein bisschen störrisch, aber im Prinzip sind da ja viele Krankenhäuser. Und dann war es letztlich auch in Deutschland irgendwie bekannt. Jedenfalls hatten wir relativ schnell damals schon 15 Patienten, das weiß ich noch. Und ich habe gesagt, aber wir brauchen irgendwie eine Studie, eine multizentrische Studie. Ich sage gleich, wir haben sofort gewusst, Randomisierung kommt überhaupt nicht in Frage. Es geht gar nicht. Wir kriegen die Patienten zugewiesen. Das ist wie für einen Corona-Stent und nicht für einen Bypass. Ich kann die nicht randomisieren. Wir wussten auch eigentlich intuitiv, dass das besser war. Es war erreichte die gleiche, letztlich das gleiche Therapieziel, Nekrosen raus, Infektionen sauber machen, aber kein Trauma. Also insofern, das war klar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen aber eine multizentrische Studie.
Das war dafür, die Gepard-Studie, ist das richtig?
Das war die Gepard-Studie.
Genau.
Ja, genau. Ja. Und dafür sammeln wir die Patienten. Wir müssen aber so eine Art Pilot-Paper machen. Ja. Und die Fälle, anders als mir viele unterstellt haben, ihr macht ja nur die leichten.
Ja, ja.
Das haben auch die Chirurgen immer gesagt. Und die anderen müssen nicht repariert werden. Das Gegenteil war der Fall. Das waren die Katastrophenfälle. Sonst hätten wir es ja gar nicht gemacht. Ich hätte ja eine Studie machen müssen. Das war ja eine Art Notfalltherapie.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mal die drei und schicke die, weiß ich gar nicht, wie wir das besprochen haben, aber wir schicken das mal zu Lancet. Und dann habe ich das da hingeschickt und es wurde zu meinem Erstaunen angenommen. Und dann war es dadurch, hatte mir die Lancet-Studie, aber es waren nur drei Fälle. Die anderen Fälle wollte ich nicht, ich weiß, dass das nicht unüblich ist, aber ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich publiziere keine Fälle doppelt. Also wenn ein Fall mal benutzt ist sozusagen für eine Studie, dann, das heißt, ich glaube, die drei Fälle sind am Schluss auch bei Gepard noch drin, aber nur die drei und alle anderen haben wir aufgespart. Und dann dann ging das relativ schnell weiter und wir hatten dann irgendwann 35 Fälle ohne Letalität, die dazu führten, dass, da ist mal kein Name, aber ein mir gut bekannter Kollege, der einen Vorsitz hatte bei einer der DGV-Sitzung, sagte, ja, aber ganz maliziös bei Herrn Seifert, ja, bei Herrn Seifert spazieren die Patienten über einen Parkplatz, die anderswo auf der Intensivstation liegen. Ehrlich gesagt. Du weißt das, das stimmt.
Es ist ja immer ganz interessant. Ich habe diesen Podcast jetzt schon ein paar Mal gemacht und wir haben ja auch gesprochen über die Entwicklung der Laparoskopie und wir haben gesprochen über viele endoskopische Verfahren. Es ist ja immer das Gleiche letztendlich, ja. Bis sich sowas mal durchsetzt, man muss sich wappnen, also was da auf einen entgegenkommt. Und es ist immer ganz, ganz schwierig, Standards wegzubringen. Im Endeffekt ist es ja dann doch die Qualität beziehungsweise die Patienten oder die Zuweiser, die dann letztendlich halt auch wissen, was für ihre Patienten besser ist. Aber jetzt von deiner Seite aus nochmal, was ist denn so dann der Schritt zu dem, was du jetzt am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, dass es dann fast schon zum Standard wird? Also ist es die Methode, die dann irgendwie einheitlich durchgeführt wird? Oder ist es vielleicht doch jetzt mit diesem Luminal Posing Metal Stand, also ein Lunge Stands, die da irgendwie dazu geführt hat? Oder was ist so dein Eindruck?
Nee, der hat's erleichtert. Also du gehörst ja auch zu denen. Du warst ja auch zu, wir hatten ja so ein Symposium hier mal gemacht, um zu überlegen, was man als Studie machen kann, weil wir auch gesehen haben. Also ich spreche jetzt ganz offen, man kann nicht 20 Patienten randomisieren.
Richtig.
Ich habe es mal in der KI eingegeben, die lacht drüber. Aber die Studien, und man muss das eigentlich trennen. Das eine war das praktische Vorgehen in Deutschland.
Ja.
Und wir haben viele Gäste gehabt.
Ja.
Ab 2001 war ich Chef in Oldenburg, da haben wir immer so Teams eingeladen.
Ja.
Wir haben wenig Show gemacht nach außen, aber da waren sehr, sehr viele Kollegen. Und da muss man sagen, so wie Olli Mischler hier im Lokal in Osnabrück. Und also Oberärzte in großen Kliniken, die nicht die große Show machen und auch nicht auftreten, sind aber technisch sehr gut und haben auch viele Fälle.
Ja.
Die waren da, die haben das sofort gemacht, alle. Und ich würde auch sagen, ich würde es auch dich da nennen, wir haben ja Gepard gemacht, die ist aus verschiedenen Gründen viel zu spät erschienen, die hatten wir schon, die Daten waren viel früher fertig. Aber im Grunde würde ich sagen, Kollegen, in Deutschland haben wir den Füßen abgestimmt und es war längst Standard in den großen Kliniken, als die Holländer noch, ich danke ihnen das, als die dann randomisiert haben, Chirurgie gegen, so die haben sich auch nicht gar nicht getraut. Und ich war eingeladen, es gab bei der Pancreatic Association in Chicago 2010 Meeting von Marty Freeman organisiert irgendwie, da waren die ganzen Holländer, weil da war nämlich das New England Journal Paper, glaube ich, eingereicht.
Ja.
Die erste Studie, die ich da aber gar nicht kannte, weil das noch, nur die Amis kannten das schon. Die kannten die Daten und das war sensationell. Und ich saß da ganz bescheiden in diesem, war mit eingeladen wegen unserer Gepard-Studie und die waren alle verglichen mit mir ängstlich.
Ja,
also weil wir waren viel aggressiver und das konnte ich aber gar nicht so richtig sagen. Und das hat sich da aber so entwickelt und wir hätten das diese Randomisierung gar nicht hingekriegt. Ganz langsam, Schritt für Schritt gegen Chirurgie, dann Ward und jetzt ist minimalinvasive Chirurgie. Das hat eine Weile gedauert und das ist sozusagen der zweite Strang, ist die Leitlinie.
Ja.
Wir waren mit Gepard nicht gut genug für Leitlinie, weil zu der Zeit und leider heute noch diese randomisierten Studien, die für solche, die ist was für Pharmastudien meiner Meinung nach. Oder für eine Narkose, wo du sofort 10.000 Patienten hast. Ich habe wahrscheinlich in Oldenburg, ich habe mal nachgeguckt, jetzt bis ungefähr 250 haben wir noch in der Excel-Tabelle und dann nicht mehr, das sind zwischen 250 und 300 Patienten. Das ist lächerlich für eine Randomisierung, zumal da ja eine Lernkurve drin ist und die Patienten sind zwischen 20 und 80. Das ist völlig heterogen, das Kollege.
Also ich glaube, also ich meine, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema als solches, jetzt unabhängig jetzt von der direkten Nekrosektomie, aber es ist natürlich schon so, dass über die Gepard-Studie haben wir uns ja auch zusammenschließen können und dadurch mehr Fälle zusammenbekommen.
Immerhin über 90.
Genau, man muss aber dann auf der, mit einem guten Follow-up, ja. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, so eine randomisiert kontrollierte Studie hat halt den Nachteil, und wenn du die holländische Studie liest, da sind halt 80% der Patienten nicht eingeschlossen worden, die allerdings eine nekrotisierende Pankreatitis hatten.
400 rekrutiert und irgendwie 50 eingeschlossen.
Ja. So ist es, genau. Und dann ist natürlich auch so die Frage, die man sich stellt, ja, was wurde denn dann mit den 80% gemacht letztendlich? Ne? Wir wissen alle, randomisiert kontrollierte Studie ist das Entscheidende, weil dadurch kommst du in die Leitlinien ran, dadurch werden Therapiestandards mehr oder weniger dann etabliert.
Und dadurch kriegst du Impacts.
Dadurch gibt es auch Impact, kommt natürlich auch dazu, aber für den Patienten ist natürlich schon noch so die Frage, ja, was mache ich denn dann mit den 80%, die dann eben dann nicht entsprechend der Studie randomisiert werden können? Und dann sind natürlich schon auch die Praktiker gefragt und dann sind manchmal vielleicht doch auch so diese banalen Registerstudien oder Kohortenstudien manchmal gar nicht so schlecht.
Da haben die Holländer eine sehr gute gemacht. Ich will ja jetzt, muss man sagen, ich finde die Randomisierung, ich frage mich, wie das akzeptiert wurde, diese Kleinzahlen statistisch, dass die Aussage ist meiner Meinung nach nichts wert. Das ist sozusagen nicht gepowert. Und es gibt ja mittlerweile, wissen wir es, und ich wüsste es heute auch besser, Studiendesigns mit sozusagen sogenannten, ich sag's kurz, Real-World-Data, wo man, die man sehr gut kontrollieren kann und die man gegen erwartbare Ergebnisse messen kann und so. Würde man heute so machen, das würden wir besser hinkriegen. Aber die eine Studie in Gatt von den Holländern mit 1980 Patienten, ich weiß das so genau, weil wir von den endoskopischen Kollektiv, das steht leider falsch in der Abbildung dazu, im endoskopischen Kollektiv hat Oldenburg von etwa 350, 130, 129, glaube ich, und da steht Deutsche Zentren 6, aber in welcher Deutsche Zentren 1? Wir sind die einzigen, die mit Apache Score und allem, also ist jeder, weil er es weiß, wie so eine Tabelle aussieht, die ist breiter als hoch sozusagen, da sind unheimlich viele Daten drin. Und wir haben die Patienten beigetragen und da kommt raus, die Letalität der minimalinvasiven Chirurgie gegen die offene Chirurgie ist 50% gesenkt. Also sozusagen, wenn ich die in der Chirurgie als 1 setze, ist die 0,5 und die endoskopische 0,19 oder so. Das ist aber nicht signifikant. Ja, und das kann man ja, da hätte ich vorher sagen können, offenen Bauch mit einem Riesenschnitt bringt die Patienten um, die sowieso krank sind.
Ja.
Wenn du minimalinvasiv vorgehst, dann trifft sich die maximalinvasive Endoskopie mit der minimalinvasiven Chirurgie. Da sind wir ziemlich ähnlich, weil wir bei den... Das ist noch so ein Lieblingsthema von mir. Wir haben die Daten, die werden wir auch nochmal publizieren. Wir haben unterschieden zwischen Patienten mit walled-off-Necrosis. Das heißt es immer, aber die schweren Patienten sind überhaupt nicht walled-off, sondern das nennen wir extensive Necrosis. Ja. Die gehen ins Mediastinum, die gehen in den Unterbauch, die gehen ins perirenale Fettgewebe und die sind völlig unterschiedlich.
Ja.
Bei den Patienten machen wir ja auch mehrere Zugänge, allerdings meistens endoskopisch von der Flanke aus und so. Da sind wir natürlich so eine minimalinvasive Chirurgie, das ist kein großer Unterschied. Klar, und da würde man erwarten, dass die Ergebnisse auch ähnlich sind.
Hans, jetzt sind wir leider schon so langsam am Ende vom Podcast angekommen. Vielleicht nochmal so ein kleines Zwischenresümee von meiner Seite aus. Ich meine, du hast sicherlich da das Limit verschoben und auch neue Standards gesetzt. Ich glaube, was man auch schon so ein bisschen lernen kann jetzt, ist, wenn es irgendeine neue Methode gibt, alle Daten sammeln, die es nur irgendwie gibt, irgendwie alles, was irgendwie damit zusammenhängt, einfach auch in irgendeiner Art und Weise dokumentieren. Man ärgert sich danach gewaltig, wenn man es dann nicht hat.
Ja.
Und es gibt dann andere, die machen das dann und werden damit berühmt, während die es, sage ich mal, entwickelt haben, dann vielleicht so Beiläufer sind. Aber jetzt nochmal zum Ende, letzte Frage an dich. Du bist Pionier der Methode. Siehst du denn jetzt noch irgendwie, was jetzt die direkte endoskopische Nekrosektomie betrifft, siehst du dann noch Weiterentwicklungen, wo man sagen kann, da sind jetzt noch Probleme, die dringend gelöst werden müssen, die wir jetzt noch angehen müssen, die nächsten 5 bis 10 Jahre? Was könnten das sein? Oder ist schon so weit etabliert, dass es nichts anderes mehr gibt?
Nee, das glaube ich nicht. Wir haben, erstens kann man sagen, wir haben eine Restletalität in der Gebhardt-Studie von 7,8, glaube ich. Also irgendwas zwischen 5% und 10%. Da würde ich sagen, das ist kein technisch-endoskopisches Problem, sondern das ist ein Problem von Mutz und Sirs, von Intensivmedizin und Bakteriologie. Also da sind wir wissen ehrlich gesagt überhaupt noch nicht, also die ganze, auch nicht in der Leitlinie. Ich nehme mal nur einfach dieses scheinbar klassische Bild einer nicht infizierten Nekrose. Da wissen wir ganz genau, dass die überhaupt nicht so sauber sind, sondern die haben entweder Beschwerden oder nicht. Sie haben ein CRP oder nicht. Wenn sie septisch sind und ein CRP haben und Fieber kriegen, ist klar. Aber irgendwo so dazwischen, wenn das ein großer nekrotischer, große Gewebsmasse ist, die nicht antibiotisch zu behandeln, ist ein Problem. Und ich würde immer sagen, dann mach das Ding doch lieber gleich raus, weil bevor es wird sich irgendwann infizieren. Mhm. Das ist sozusagen völlig unklar. Und die kontroversen Spülungen, die wir damals mit Uwe Will besprochen haben, hier bei unserem sogenannten Symposium, waren natürlich nicht so wirklich eine wichtige Frage. Aber die Frage ist, würde ich sagen, wenn wir das Problem lösen könnten, ob man bei der akuten Pankratitis ganz früh eingreifen muss. Denn es ist ganz klar,
also Zeitpunkt.
Ich erinnere an Kremer aus Brüssel, das ist, der hat irgendwann zur Pankratitis gesagt, zur chronischen Pankratitis, they always have a leak. Das war ein Großmeister der Pankreastherapie damals. They always have a leak, es ist Pankreassaft. Egal, wie das Leck entsteht, aber wenn wir das Leck, wenn wir also sehr schnell eingreifen würden, nur theoretisch, um die Fettgewebsnekrosen, die ja eigentlich das Problem sind. Das Pankreas ist meistens erstaunlich. Ich habe viele pankratografiert danach. Mhm. Und es ist erstaunlich, dass der Pankreasgang ziemlich gut noch da ist. Und die kriegen die Strukturen da, wo das Leck war, später. Dann kommt die Disconnected Cauda und dann plötzlich, da gibt es eine Fibrose an der Stelle. Also diese ganze Behandlung des Gangs und der Nekrosen, ich weiß, es gibt viele alte Studien, die haben alle nicht funktioniert. Ich würde sagen, es ist immer noch ein offenes, interessantes Problem. Mhm. Ja, und die Bakteriologie und natürlich die Ausbildung auf der anderen Seite. Also auch von Seiten der Endoskopiker. Jeder Anfänger kriegt ein Loch im Magen, aber danach hört es auf. Sondern da muss man sehr viel Erfahrung haben, wie man damit umgeht. Und das Ausräumen der Nekrosen, um jetzt mal auf den Teppich zu bleiben, muss ich sagen, irgendwie, vielleicht sagt KI uns noch viel Besseres. Aber dieser Rotor, und so, das ist alles so eine Fummelei, es ist völlig frustrierend. Wir bräuchten irgendwie mal ein paar gute Ingenieure. Ich stelle mir immer so vor, so eine Art wie so Braunkohle-Tagebau, so eine Art zwischen Sauger und bisschen Mechanik.
Also ich habe da eine Lösung, aber ich will jetzt auch keine Werbung machen letztendlich, aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal das Thema. Aber wir sind uns einig, dass hier auch noch Verbesserungsbedarf ist. Hans, ich darf nochmal herzlichen Dank sagen, dass du mitgemacht hast. Ich darf dir nochmal gratulieren, dass du diese Methode mehr oder weniger mitentwickelst und etabliert hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, sowohl endoskopisch als auch für dich persönlich. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ich danke dafür, dass ich bei euch mitspielen durfte und wenigstens mal den Punkt machen und erzählen, dass das alles nicht sozusagen so ein Selbstgänger ist, sondern manches auch relativ gewundene Wege sind. Und irgendwie hat es aber auch geklappt, es ist am Ende fast in allen internationalen Leitlinien angekommen. Das ist doch was.
Das lassen wir jetzt als Schlusswort. Also vielen Dank nochmal und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder zuhören. Dann ein ganz anderes Thema. Es geht dann um die PEG. Auch ein uraltes Verfahren, aber auch hier tut sich ein bisschen was Neues. Sind Sie gespannt? Bleiben Sie dran. Bis dann. Auf Wiederhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.